Konzernlagebericht. Wir haben diesen Punkt schon mal begonnen, auch mit den relevanten Punkten im IFRS-Fachausschuss zu besprechen. Vor zwei Wochen werden auch noch mal weitermachen in der nächsten Sitzung des IFRS-Fachausschusses, sodass wir die Meinungen hier auch hereinholen. Herr Schmidt wird bei den Punkten darauf eingehen, wo es relevant ist, betrifft aber mehr die Punkte, die dann morgen kommen zur Zeit. Ne? Also insofern kommen wir darauf zurück und werden Sie dann informieren, wo die Meinungsstände der Kollegen aus dem anderen Fachausschuss waren. Ja, dann übergebe ich es direkt an Sie, Herr Schmidt. Führen Sie uns da durch.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie auch nochmal kurz begrüßen. Ziel der Sitzung ist es jetzt, die verschiedenen Fragen, die aufgeworfen wurden, durchzusprechen, zu diskutieren, so dass Sie dann zu einer abschließenden Beantwortung auch der Fragen kommen. Die Diskussion sollte jetzt eher inhaltlich geführt werden, also noch keine sprachlichen Sachverhalte diskutiert werden. Ich denke mal, dazu sind die Probleme, die diskutiert werden, einfach noch zu umfangreich, als dass man sie jetzt schon an sprachlichen Feinheiten aufhängen sollte. In der Präsentation ist jetzt eine Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen enthalten. Grundsätzlich sind natürlich die Ausführungen in den einzelnen Stellungnahmen relevant, also sprich, wenn es da irgendwie Streitigkeiten gibt, also müssten wir dann immer noch in die einzelnen Stellungnahmen reingehen oder also wenn es Unklarheiten gibt. Da würde ich jetzt gleich zum ersten Kapitel kommen, zu den Grundsätzen. Dort wurde in der Frage 3 im Entwurf gefragt, ob es Bezüge zum Wesentlichkeitsgrundsatz geben sollte. 9 von 14 Stellungnahmen lehnen diese klarstellenden Bezüge ab. Zum einen, weil es den Grundsatz der Wesentlichkeit gibt, der ja für den gesamten Standard gleichermaßen gilt. Ferner wird einfach die Gefahr gesehen, dass bei Textziffern, wo nicht wesentlich nochmal explizit aufgeführt wird, dann die Beurteilung der Wesentlichkeit eine andere Bedeutung hat. Sozusagen, dass es in den Textziffern, wo wesentlich schon nochmal enthalten ist, dass es da nochmal eine Steigerungsform ist vom Wesentlichkeitsgrundsatz. Und ein eher formaler Hinweis war immer noch, dass dieser erneute Verweis auf die Wesentlichkeit den Standard einfach verlängern würde. 5 von 14 Stellungnahmen befürworten diese klarstellenden Bezüge mit dem Hintergrund, dass dort die Wesentlichkeit einfach nochmal betont wird und dadurch es einfach deutlicher wird. Und ferner aus eher praktischen Gesichtspunkten heraus, dass oftmals der Standard nur punktuell gelesen wird und daher der Hinweis der Wesentlichkeit hier hilfreich ist. Eine kleine Bemerkung am Rande noch, also insgesamt sind 22 Stellungnahmen eingegangen, aber nicht jede Stellungnahme hat zu jeder Frage Stellung genommen, also hat die da Kommentare zu abgegeben. Daher unterscheidet sich das dann auch in den einzelnen Antworten, also sind nicht immer 22, sondern sind weniger. Also zum Teil sind es bloß 8 Antworten oder 6 Antworten, die zu einer Frage oder Teilfrage eingegangen sind. Dann möchte ich jetzt auch gleich zur ersten Frage kommen. Möchte der Fachausschuss die Bezüge zum Wesentlichkeitsgrundsatz innerhalb einzelner Standardanforderungen belassen? Also Herr Fink und Herr Oser haben jetzt im Vorfeld schon ihre Meinung nochmal zu den einzelnen Fragen schriftlich bei uns kurz eingereicht, da sie heute jetzt an der Sitzung nicht teilnehmen können. Ich würde die Meinung der beiden Herren Ihnen jetzt gleich noch mitteilen vor Ihrer Diskussion. Also Herr Oser möchte keine Verweise auf den Wesentlichkeitsgrundsatz innerhalb der Standardanforderungen belassen. Herr Fink möchte das oder würde es eher befürworten, akzeptiert aber auch ohne Probleme eine Streichung, wenn es jetzt sich die restlichen Mitglieder des Fachausschusses dafür entscheiden, diese Bezüge zu streichen.
Ja, können wir es mal probieren. Also ich glaube, so einen richtigen Königsweg gibt es da nicht. Wenn man es jetzt regelungssystematisch sauber machen wollte, würde sicherlich der Grundsatz vorne reichen. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die einzelnen Stellen ansieht, wo die Wesentlichkeit nochmal explizit erwähnt ist, ist sie da, glaube ich, nicht ohne Grund genannt. Ich habe mal kurz reingeschaut in beispielsweise die Textziffer 35, Ausgangspunkt für die Darstellung, Analyse, Beurteilung, Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage bilden, Angaben zum Konzern, wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorher sind darzustellen. Ja, wenn ich dort den Wesentlichkeitsbezug rauslasse, Veränderungen zum Vorher sind darzustellen, dann komme ich schnell auf sehr merkwürdige Gedanken, dass es nun alle Details geht. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie diese allgemeinen Grundsätze noch gelebt werden. Also mich würde das persönlich nicht stören, wenn wir die einzelnen Bezüge noch lassen würden. Das kann man dann zum Beispiel in der Begründung deutlich machen, dass diese Grundsätze, die vorne explizit formuliert sind, natürlich überall gelten, aber dass sie dann an einigen Stellen nochmal klarstellend genannt sind. Wäre mein Vorschlag dazu.
Also bin ich jetzt natürlich mit meiner Meinung etwas vorbelastet aufgrund der Arbeitsgruppentätigkeit. Und wenn ich mal so die Diskussion da Revue passieren lasse, dann war eben schon die Idee, innerhalb der einzelnen Punkte nochmal dieses Wesentlichkeitsprinzip hervorzuheben. Also nochmal ganz klar zu machen, dass es darauf ankommt, nur die wesentlichen Dinge darzulegen. Durchaus auch mit dem Argument, dass man nur punktuell gelesen wird. Also deswegen wäre ich nach wie vor, so wie jetzt auch im Standardentwurf verankert, dafür, dass diese Bezüge bestehen bleiben.
Als jemand, der sich gerne auf die Wesentlichkeit zurückzieht, denke ich, dass einmal reicht. Denn die Leute, die sich mit den Dingen beschäftigen, sollten den Wesentlichkeitsgrundsatz kennen. Und wenn das dann einmal grundsätzlich im Eingang genannt ist, dann sollte damit klar sein, dass es hier nicht um Kleinigkeiten geht, die zu berichten sind, sondern um das, was wesentlich ist, dass das immer ein bisschen auch im Auge des Betrachters liegt, ist ein Problem, was wir sicher nicht dadurch lösen, dass wir den Begriff dann immer wieder mal verwenden. Einmal an herausgehobener Stelle mit klarer Deutlichkeit vermittelt, denke ich, sollte ausreichen.
Um mal zu hinterfragen, Herr Roth, wie ist denn so Ihre Erfahrung gerade? Lesen Sie den gesamten Text? Ein Hauptargument ist ja, dass man unter Umständen nicht den gesamten Standard liest, sondern die Punkte, die einen interessieren. Und da dann nochmal auf diesen Aspekt Wesentlichkeit besonders hingewiesen wird.
Ja, ich denke, dass die Leute, die sich, mit einem gewissen Rüstzeug, mit Rechnungslegungsfragen beschäftigen, dass für die klar sein soll, dass es da grundsätzlich eigentlich immer um wesentliche Sachen geht und nicht darum, ob die dritte Schraube im vierten Regal jetzt richtig erfasst ist oder nicht. So, und wenn ich mit diesem Verständnis dann auch an den Lagebericht rangehe, wo eben vorne drin steht, dass es um wesentliche Dinge geht, die im Lagebericht berichtet werden muss, dann denke ich, macht es keinen Sinn, an einzelnen Stellen nochmal die Wesentlichkeit der Wesentlichkeit zu unterstreichen, weil dann frage ich mich, also wesentlich soll alles sein, aber jetzt wird es an 10 Stellen nochmal genannt. Von daher denke ich, unterstelle ich den kundigen Anwender oder unterstelle ich jemand, von dem ich ausgehen muss, wenn der nicht alles gelesen hat, dann ist er sozusagen im luftleeren Raum hier unterwegs. Und das würde ich grundsätzlich nie unterstellen wollen.
Was vielleicht auch dafür spräche, das in den einzelnen Regelungen zu belassen, ist ja, wir haben ja Grundsatz Vollständigkeit und Vollständigkeit widerspricht ja ein bisschen auch dem Grundsatz der Wesentlichkeit.
Was in anderen Diskussionen vielleicht stärker als bei Ihnen hervorkommt, es gibt ja verschiedene beteiligte Parteien. Und es gibt ja nicht nur den Ersteller, sondern es gibt insbesondere auch die Prüfer. Und es gibt dann noch die Prüfer der Enforcement-Abteilung. Und gerade von der Seite her wird immer wieder gesehen, dass die, jetzt sehr unfreundlich ausgedrückt, aber sehr stark an einer Checklistenmentalität sind und sich ausgesprochen schwer damit tun, die Wesentlichkeit angemessen, locker, breit zu leben. Und insbesondere auch sozusagen, hast du aber voriges Jahr gehabt, wieso machst du es dies Jahr nicht? Und der eine oder andere geht dann den Unterhaltungen einfach aus dem Wege und macht es dann halt, obwohl es unwesentlich ist, um einfach zu sagen, ich will jetzt keine Diskussion haben mit irgendjemandem, ob es wesentlich ist oder nicht, dann ist es fast billiger und einfacher, es trotzdem zu machen. Ist unter anderem ein ganz großes Thema bei dem Disclosure Framework, wo eben auch nochmal daran appelliert wird, dass alle Beteiligten da mit gutem Augenmaß dran gehen und dass keiner diese Checklistenmentalität entwickeln soll. Aber auch nochmal, es gibt ja unterschiedliche Beteiligte und gerade so aus der prüferischen Enforcement-Ecke wird immer wieder oder gegen die der Verdacht aufgebracht, dass die mit der Wesentlichkeit da manchmal für die Ersteller etwas unhilfreich umgehen.
Ja, da müssen wir aber, glaube ich, aufpassen. Aus Ihren Worten klang so ein bisschen auch eine substanzielle Bedeutung dieser späteren Nennung der Wesentlichkeit durch. Dass eben da, wo das nochmal genannt ist, man auch als Prüfer vielleicht einen etwas genaueren Ansatzpunkt hat. Das würde ich so nicht sehen. Also ich sehe das wirklich als einen Grundsatz, der ja auch relativ breit, auch im GOB, GOL-System, wo auch immer verdrahtet ist, der klarstellend vorne einmal noch drinsteht. Weil er sicherlich für den Lagebericht auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Und dann würde ich das eher als eine technische Wiederholung sehen, was wir an späteren Stellen sehen. Also wenn wir dort irgendwas Inhaltliches reininterpretieren, dann laufen wir, glaube ich, in die falsche Richtung. Und ich habe ein bisschen Problem mit diesem Argument, naja, es liest ja nicht jeder diesen Standard insgesamt. Das kann man, glaube ich, bei Rechnungslegungsregeln als Argument relativ schwer vertreten. Das ist vielleicht an bestimmten Stellen die Praxis. Aber wir reden ja durchgängig über Anhänge, die auch Lageberichte, die auch geprüft werden. Und die Verantwortung für die Erstellung liegt eben bei den gesetzlichen Vertretern, die sich damit eben auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, es ist dann mehr eine stilistische Frage. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn man regelungssystematisch dran geht, reicht der Grundsatz vorne, dann muss der eben nicht an verschiedenen Stellen nochmal genannt werden.
Es ist insofern auch nur eine Gesundheitskrücke dahingehend, dass es zur Erinnerung an alle Beteiligten nochmal aufgenommen wird und eben an alle Beteiligten.
Aber ich verstehe natürlich die Argumentation, wenn das an bestimmten Stellen nochmal explizit steht, warum steht es an anderen Stellen nicht und ist es da weniger bedeutsam und so weiter und so fort. Also wie gesagt, es gibt da, glaube ich, keinen richtigen Königsweg. Also ich finde es an den Stellen, wo steht, durchaus angemessen und gut, aber es sprechen natürlich auch gewichtige Gründe dagegen.
Herr Schmidt, haben Sie nochmal einen Überblick, wo das eigentlich verankert ist, dieser klarstellende Bezug, in welchen Textziffern? Also ich habe jetzt eigentlich da nicht mehr den vollständigen Überblick.
Ich bin jetzt den Standard nicht durchgegangen und habe da jetzt die einzelnen Textziffern rausgesucht, wo das drin steht. Es ist eigentlich sehr häufig und immer wieder an prominenten Textstellen, also wie die Textstelle, die Herr Kirschen zitiert hatte. Insofern ist das ja eigentlich durchgängig im Standard mit aufgegriffen.
Gerade diese Texte, die hier zitiert sind, da stört das Wesentliche nicht. Das erleichtert vielleicht den Lesefluss. Ich weiß nicht, ob man diese Frage so überhaupt so hoch aufhängen muss oder sollte, ob das nicht eher redaktionell ist, weil wenn ein Bilanzleser oder jemand, der sich mit Rechnungslegung kennt, halt die Generalnorm und für den anderen ist es einfacher.
Ja, ich hätte mich auch beim normalen Lesen, ohne dass diese Frage speziell aufgeworfen ist, gar nicht daran gestört. Wenn man dann rein vom theoretischen Ansatz her kommt, müsste man eigentlich sagen, einmal vorne reicht und dann konsequent. Ja, aber ich habe keine Stelle gefunden im Standard, wo es eigentlich diese Wiederholung störend ist. Und ob das Argument triftig ist, dass man sagt,
Wenn es an der einen Stelle genannt ist, an der anderen nicht, lässt das andere Interpretationen zu. Aus der Praxis habe ich, ob es drinsteht oder nicht drinsteht, immer eine Diskussion mit dem Wirtschaftsprüfer an der einen oder anderen Stelle. Wie schätze ich die Wesentlichkeit in dem Punkt ein? Also ich glaube auch, dass dieser Punkt hier nicht sehr, sehr gravierend ist. Also ich kann mit beiden Lösungen leben.
Wäre denn der Vorschlag von Herrn Kirsch konsensfähig, zu vorne in den Begründungen nochmal das Argument für die Wiederholung zu nennen und auch deutlich zu machen, dass es keine inhaltliche Bedeutung hat, sondern mehr, eben wie Sie gesagt haben, eine technische Wiederholung da ist? Weil das scheint mir doch ein bisschen die Mehrheit zu sein, es drin zu lassen, so wie es ist. Ein Widerspruch. Sagen wir das mal so.
Ja, also wenn ich lese, dass es neben der Textziffer 13 noch die Textziffer 14 gibt, die Konzentration auf wesentliche Informationen verlangt zum Beispiel, und dann wird das noch näher erläutert. Also dann muss ich mich eben schon fragen, welchen Sinn es macht über, ich habe den Grundsatz, dann habe ich in Textziffer 14 noch die Erläuterung des Grundsatzes, da wird mir also noch gesagt, was ich unter wesentlich verstehen soll in Bezug auf den Lagebericht, den ich zu erstellen habe. Und warum dann nochmal das aufgegriffen wird, also inhaltlich erschließt es sich mir nicht, dass das, sage ich mal, stilistisch einem an der einen oder anderen Stelle so aufdrängt, das Wort wesentlich dann nochmal in den Mund zu nehmen. Das gebe ich gerne zu, aber vielleicht ist es eine Scheindiskussion, öffnet man wirklich die Diskussion, wenn man es hinten nochmal aufgreift, dass die Leute dann sagen, ja, also da, wo es nicht steht, kann ich Textziffer 13 und 14 schon etwas weicher interpretieren, als wenn es jetzt überall nicht stände. Also ich fände es schlüssiger, wenn man sagt, wir haben hier an prominenter Stelle 13 den Grundsatz, in 14 wird erläutert, was ich darunter zu verstehen habe, und damit muss es eigentlich dann auch jedem klar sein. Und dass ich in Diskussionen mit dem Wirtschaftsprüfer oder wem auch immer kommen kann an der einen oder anderen Stelle, denke ich, das werden wir so oder so nicht vermeiden können.
Also wir haben jetzt zwar immer vom Grundsatz der Wesentlichkeit gesprochen, aber wenn man sich den Aufbau der Standards anguckt, ist die Wesentlichkeit kein eigener Grundsatz. Grundsätze sind, also hier sind nur Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit, Vermittlung der Sicht der Konzernleitung und Informationsabstufung als primäre Grundsätze genannt. Insofern ist die Wesentlichkeit, die geforderte, wir haben es jetzt im Sprachgebrauch hier allgemein als Grundsatz angesehen, aber formal so ist es nicht im Standard enthalten. Es ist nur einfach in den beiden Textziffern, und damit hat es sozusagen, ist es nur ein Teil, gehört es zum Grundsatz der Vollständigkeit, und sozusagen wäre es ein...
Aber liegt es dann nicht nahe, dieses als Grundsatz aufzunehmen? Weil, wie gesagt, Vollständigkeit widerspricht Wesentlichkeit.
Alle unsere Standards haben bisher einen Vorspann zwischen der Überschrift und Gegenstand und Geltungsbereich. Grundsätze sind fettgedruckt, sie werden durch die nachfolgenden normal gedruckten Textstellen erläutert. Bei der Anwendung des Standards ist der Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten. Alle unsere Standards haben den Grundsatz der Wesentlichkeit voran.
Ja, also es, trotz dieser Nennung im vorderen Teil des Standards würde ich mich, Herr Schulz-Vollrath, anschließen. Also ich glaube, gerade aus der Diskussion wird deutlich, dass die Wesentlichkeit da sehr prominent aufgehängt werden sollte. Dann kann man es vorne durchaus auch als Grundsatz nochmal explizit nennen und an den hinteren Stellen unter Umständen rausnehmen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie sich mein eigener Vorschlag im Detail auswirken würde, das zu begründen, dass es an verschiedenen Stellen noch genannt wird. Und die Begründung wird vielleicht ein bisschen schwierig werden. Man sagt, es liest nicht jeder den Standard, und Es ist auch kein Unterschied gemeint, aber wir haben es trotzdem aus stilistischen Gründen reingeschrieben. Also das ist für einen Standard eine etwas merkwürdige Begründung.
Man kann aber doch auch umgekehrt es an den hinteren Stellen rauswerfen, aber in der Begründung nochmal hervorheben, dass es sehr grundsätzlich gemeint ist.
Ja, absolut einverstanden.
Sozusagen als Textziffer 1 oder Textziffer 0 oder Textziffer 3 oder irgend
so. Aber so hatte ich Ihren Vorschlag auch verstanden, Herr Kirch, dass man diesen Begriff technische Wiederholung, nicht inhaltliche Bedeutung, dass man das raus, wenn, dann geht es nur so, dass man schreibt, nicht jeder liest den Standard.
Ja, aber das kann nicht sein. Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Wir begründen ja nicht, dass es an verschiedenen anderen Stellen noch genannt ist, sondern wir begründen jetzt, dass es nur vorne genannt ist.
Ja, ja. Okay.
Aber wenn man diese Frage ernst meint, müsste man wahrscheinlich über ein Suchprogramm mal alle diese Schlüsselwörter raussuchen und sich dann die Sätze anschauen, weil zum Beispiel bei Textziffer 148 kann man wirklich argumentieren, dass wesentlich ist überflüssig, weil da heißt es zu berichten, ist über wesentliche Risiken, welche die Entscheidung eines verständigen Adressaten beeinflussen können. Wenn man wesentlich weglässt, ist es eigentlich nicht sinnentstellend, sondern ist es eigentlich deutlich, also ist es doppelt. Risiken, die die Entscheidung beeinflussen, sind immer wesentlich. Es ist eigentlich doppelt drin. Und so müsste man wahrscheinlich sich jeden Satz anschauen, wenn man meiner Meinung nach zu einem sinnvollen Ergebnis kommen oder einem aussagefähigen Ergebnis kommen wollen.
Kann die Frau Barmann dann...
Also ich glaube eher nicht, dass es sinnentstellend ist, weil wenn ja nur der Bezug hergestellt wird, wir würden das natürlich prüfen. Ich halte es aber eher für eine Formulierungsfrage dann in dem Punkt. Nur die Grundsatzfrage, wenn ich so recht sehe, ist die Meinung eher gekippt, während sie vorher mehrheitlich oder nicht, Herr Keller?
Ja, also ich denke, wir überinterpretieren jetzt das ganze Thema. Ja. Weil jetzt, wenn Sie jetzt zwei Textziffern weitergucken zum Beispiel, da steht dann eben über die Bestandsgefährdung oder eines wesentlichen Konzernunternehmens. Und ich meine, dass es da schon sehr sinnvoll ist, dass da wesentlich nochmal steht. Steht jetzt dort nur eines Konzernunternehmens? Gut, da muss man wieder den Grundsatz heranziehen. Aber ich denke, das ist ja oft eher ein sprachliches Thema und die Wesentlichkeit in ihrem Grundsatz wird jetzt an der Stelle überinterpretiert. Also deswegen... Ich bin nahe vor dafür, dass wir das drin lassen, weil es jetzt auch vom Sprachlichen her wirklich so angelegt ist und nicht eine zusätzliche inhaltliche Bedeutung gewinnt.
Ja, also ich glaube, wir stochern so ein bisschen im Nebel. Wir hangeln uns im Moment von Beispiel zu Beispiel und sehen es einmal so und einmal so. Insofern würde ich vielleicht tatsächlich den Vorschlag aufgreifen, dass wir uns die Texte von wo das drinsteht im Paket mal ansehen. Das müssen wir jetzt nicht jetzt sofort und innerhalb der nächsten halben Stunde machen, aber vielleicht irgendwas für morgen, dass wir die Texte von mal raus extrahieren lassen. Das ist ja nicht so ganz schwierig.
Okay, das, wie gesagt, können wir machen. Das kriegen wir ja auch hin und können dann durchgehen. Ich frage auch, was dann heute oder morgen oder beim Text besprechen machen.
Also die...
Ja.
Dass wir dann durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass wir es an den hinteren Stellen rausnehmen können. Aber ich glaube, wir fühlen uns im Moment alle so ein bisschen unwohl, weil wir die Konsequenzen nicht richtig packen können.
Eine Frage, die aufgekommen ist, ist es prominent genug platziert im Moment? Es steht ja im Moment nicht als Überschrift Grundsatz da, sondern als Teil eines Grundsatzes Vollständigkeit. Die Frage, ob man es da rausnimmt und hochhebt sozusagen oder ob die Präambel sozusagen, der Vorsatz vor dem Standard, den Frau Knorr eben zitiert hat, reicht.
Also ich denke, es ist in der Präambel und dann taucht es unter Regeln auf. Und wenn ich jetzt unterstelle, dass diejenigen, die sich damit beschäftigen, den Absatz über die Regeln auch nicht zur Kenntnis nehmen, dann denke ich, ist es fast egal, ob wir schreiben oder ob wir nicht schreiben. Denn das sollte man unterstellen, dass ich mich mit den Regeln mindestens einmal beschäftige. Und da steht es, denke ich, nicht nur kurz gefasst drin, sondern sogar direkt noch mit einer Erläuterung, was darunter zu verstehen ist. Und also wir richten uns ja an den Sachkundigen und nicht an den, der das erste Mal in seinem Leben sich mit so etwas beschäftigt. Ja,
vielleicht sogar an den Sachverständigen, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Also ich habe mit dem impliziten Bezug auf die Präambeln so ein bisschen Problem. Das ist nach meiner Erinnerung auch, haben wir das geerbt, Frau Knorr, da müssen Sie mir mal helfen, aus den alten IAS, wo das auch vorne im Vorstandsspann immer drin stand. Und also ich verstehe das, hatte damals aber immer schon ein Problem mit dieser grundsätzlichen Wesentlichkeit, wenn es um Ansatz und um viele Bewertungsregeln geht, wo wir keine expliziten Ausnahmen haben. Also im Ansatz mit Wesentlichkeit zu argumentieren, fällt an vielen Stellen schwer. Wir sind ja im HGB-Bereich noch ein bisschen stärker verortet, beispielsweise auch in Inventurfragen. Und dann zu sagen, naja, es ist alles nicht so wesentlich, gucke ich mir nicht so genau an, fällt mir da relativ schwer. Bei Erläuterungen bin ich da viel schneller dabei. Insofern würde es mir hier ehrlich gesagt ganz gut gefallen, wenn wir das in diesem Standard auch als eigenen Grundsatz vorne aufnehmen würden. Und über die Frage, ob das als Vorspann in allen Standards drin stehen soll, da würde ich sagen, sollten wir wirklich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Also aus der Historie nachvollziehbar, ob das im Moment noch so passt, ist ja in den neuen Standards vom IASB auch nicht mehr drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, insofern.
Weil der Materiality-Grundsatz einerseits von allen in Frage gestellt wird und erstmal ein Papier darüber schreibt und andererseits andere meinen, es sei grundsätzlich so im Framework verankert.
Ja, also wir haben es ja auch bei uns im GOB-System drin. Nur wie gesagt, wenn man an den Einzelfragen vorbeikommt, greift es mal mehr und mal weniger. Hier greift es ganz besonders, wie die Diskussion zeigt. Und deswegen spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, das auch nochmal ganz explizit prominent rauszustellen.
Das ist schon ein wesentlicher Grundsatz. Der Punkt, Herr Roth, ist der, dass Sie halt, wenn Sie sozusagen die Gliederung sehen, die Sie auch in der lose Blattsammlung ganz oben drauf finden, haben Sie den Grundsatz halt nicht als Grundsatz, sondern als Unterüberschrift, den Sie nicht erkennen können. Das war der Hinweis. Wenn man es raushebt, steht es da mit drin.
Aber ich denke, wenn man sich darauf zurückzieht, was aus der Gliederung schon, dann, sag ich mal, wenn ich an Steuerrecht denke, wenn ich da nur noch dazu Kenntnis nehme, was in der Gliederung steht, dann bin ich schon seit Jahrzehnten verloren, weil da stehen die Dinge häufig in Textziffern, für die das Alphabet nicht mehr ausreicht.
Wenn ich jetzt aber an Kommentare denke, die geschrieben werden, die zählen dann nur die Grundsätze auf. Das sind dann nur die 5, die hier vorne draufstehen. Also da wird dann der Grundsatz der Wesentlichkeit nicht explizit als Grundsatz, als eigenständiger Grundsatz gesehen und aufgeführt und genannt. Dass es die Wesentlichkeit dann gilt, schon aus den Textziffern 13, 14 heraus und aus dem, was vorne in der Präambel drin steht, ist ja dann unstrittig sozusagen für den Anwender, aber in der Kommentarliteratur wird das dann, also das ist meine Erfahrung, werden nur diese 5 genannt als Grundsätze und nur die diskutiert.
Wenn man das Problem dadurch lösen würde, dass hier steht Regeln, Grundsätze und dass man dann dahin schreibt Vollständigkeit und Wesentlichkeit, dann hat man es in der Überschrift drin, Vollständigkeit und Wesentlichkeit.
Das könnte man so ergänzen oder man zieht das komplett als eigenständigen Grundsatz, dass man die Texte von 13, 14 rauszieht, nach vorne zieht oder nach hinten. Reihenfolge spielt ja erstmal keine Rolle. Und dann sagt da die Überschrift Wesentlichkeit.
Vielleicht liegt das ja auch daran, wie sich diese Grundsätze entwickelt haben. Eigentlich ist der Vollständigkeitsgrundsatz der eigentlich tragende Grundsatz und die Wesentlichkeit ist die Begrenzung dieses Grundsatzes, sodass er nicht gleichberechtigt neben dem Vollständigkeitsgrundsatz steht. Daraus kann man das wahrscheinlich ableiten, warum hier immer nur der Vollständigkeitsgrundsatz genannt wird und die Wesentlichkeit nicht als gleichberechtigter Grundsatz daneben steht.
Dann halten wir mal fest, wir ziehen mal die Textziffern, wo es vorkommt, raus. und gehen da mal durch, Ziffer pro Ziffer, und sehen, ob das eine Wiederholung des Grundsatzes ist oder ob es sich aus dem Satzzusammenhang so ergibt. Und wir schauen, dass wir das, dass wir den Grundsatz vorne hervorheben. In welcher Form auch immer.
Als eigenen Grundsatz.
Als eigenen Grundsatz.
Weil so, ich bin kein Jurist, aber gesetzestechnisch verstehe ich diese Präambel nicht. Warum nimmt man es, wenn es wichtig ist, nicht in den Standard selber auf?
Also ich denke, dass viele dieser klarstellen Bezüge auch schon im DRS 15 drin sind. Also ich glaube nicht, dass die jetzt extra in den Entwurf reingekommen sind. Und mag jetzt kein abschließendes Argument sein, jeder Standard kann besser werden, aber bisher hat auch keinen belastet oder gestört. Also das heißt, hat auch keine Verwirrung erzeugt. Insofern halte ich es nach wie vor für übertrieben, die Diskussion.
Okay, aber wir können sie dann, wenn wir die Textziffern sehen, können wir uns ja entscheiden. Vielleicht muss man es auch gar nicht so dogmatisch dann ja oder nein, sondern sagen, in der einen oder anderen Stelle lassen wir es, in der anderen streichen wir es dann, wie auch immer.
Gut. Man könnte ja dann auch noch einen anderen Begriff für finden, wenn man da eine Unterscheidung treffen möchte. Gut, dann würde ich jetzt zur nächsten Folie kommen und zur Frage 4 im Entwurf. Da geht es um den Verzicht auf den Grundsatz der Konzentration auf nachhaltige Wertschaffung, der noch im DRS 15 enthalten ist. Hier stimmen 13 von 15 Stellungnahmen der Streichung zu. Auch begründet wird das damit, dass die Berichterstattung über die nachhaltige Wertschaffung ein Bestandteil einzelner Themen ist und nicht ein übergeordneter Grundsatz erfolgt. Zwei Stellungnahmen lehnen diese Streichung ab, da die Meinung vertreten wird, dass die Berichterstattung über die Nachhaltigkeit halt ausgeweitet werden sollte, dass die generell die Nachhaltigkeitsberichterstattung einen immer größere Bedeutung gewinnt in der Finanzberichterstattung, und das sollte sich auch im Lagebericht widerspiegeln. Da schließe ich jetzt die Frage 2 an. Stimmt der Fachausschuss der Streichung des Grundsatzes Konzentration auf nachhaltige Wertschaffung zu? Herr Osert und auch Herr Fink stimmen beide der Streichung zu.
Also ich stimme der Streichung auch zu, zumal ich denke, dass die zwei Stellungnahmen, die die Streichung ablehnen, den Grundsatz auch falsch interpretieren. Also der war nämlich eher auf die Wertschaffung ausgerichtet und nicht auf das Thema Nachhaltigkeit in dem eigentlichen Sinn.
Ja, dann würde ich mich anschließen. Also die beiden Stellungnahmen gehen in eine andere Richtung, und dem Thema kommen wir ja nachher nochmal vorbei. Und jetzt nachhaltige Wertschaffung als Grundsatz zu formulieren, als Grundsatz der Unternehmensführung, das muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Da Berichterstattung dran festzumachen, halte ich auch für schwierig. Das kommt ja historisch noch gewachsen aus der alten Shareholder-Value-Diskussion, gerade eben auch für große Unternehmen. Und das kann ich mir als allgemeinen Grundsatz der Lageberichterstattung relativ schwer vorstellen. Wenn ein Unternehmen sich danach ausrichtet, das auch explizit so sagt, dann wird sich das sicherlich auch in der Berichterstattung niederschlagen müssen. Aber nochmal, ist aus meiner Sicht kein Grundsatz.
Ich stimme der Streichung auch zu.
Scheint mir ein schneller Punkt zu sein. Wenn es keine Gegenstimme mehr gibt, dann lassen wir es so, wie es ist, und die Stellungnahmen waren ja auch sehr eindeutig hier im Vergleich.
Gut, dann würde ich jetzt zum nächsten Abschnitt kommen, zur Differenzierung der Berichtsanforderungen. Durch den ganzen Entwurf wurde jetzt ja die Unterscheidung oftmals zwischen kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen getroffen. Es wurde in der Frage 14 im Entwurf gefragt, ob da eine Differenzierung der Anforderungen gerechtfertigt ist. 14 von 14 Stellungnahmen befürworten diese Differenzierung auch im Entwurf, einfach weil es sich aus dem Gesetz heraus schon ergibt. Und auch, dass zwischen den kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen auch unter eine gewisse abweichende Adressatenstruktur besteht, die auch entsprechend dann unterschiedliche Informationsbedürfnisse hat. Also des Weiteren sehen jetzt 9 von 9 Stellungnahmen auch keine weiteren Differenzierungsmöglichkeiten, die jetzt über die bisherige Differenzierung, wie sie jetzt im Entwurf enthalten ist, hinausgeht. Es wurde in mehreren Stellungnahmen immer noch mal darauf hingewiesen, dass auch die Geheimhaltung von wettbewerbssensiblen Daten gerade bei nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen beachtet werden sollten. Da komme ich jetzt zur Frage 3. Möchte der Fachausschuss die unterschiedlichen Anforderungen an kapitalmarktorientierte und nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen gegenüber dem EDR 27 verändern? Wenn ja, welche Änderungen sollen vorgenommen werden? Sowohl Herr Oser als auch Herr Fink plädieren jetzt für die Beibehaltung und Differenzierung, wie sie momentan im Entwurf enthalten ist.
Ich sehe das genauso. Ich würde sogar sagen, hier, man hat sich ja im Vorfeld Gedanken gemacht, warum man den Standard an der Stelle so fasst, wie er gefasst ist. Und ich finde, der ist von der Praktikerseite oder von der Anwenderseite voll bestätigt worden. Ich sehe dann auch keinen Grund, hierüber nochmal neu einzusteigen und nachzudenken, ob man das noch definiert.
Ich schließe mich dem an.
Ja, also von der Frage, ob differenziert wird, da sind wir, glaube ich, schnell beieinander, weil das auch im Gesetz so angelegt ist. Zu den konkreten Inhalten muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich am liebsten die Frage ein klein wenig zurückstellen. Im ursprünglichen Fragenkatalog, das ist ja glücklicherweise immer so ein bisschen durcheinander gewürfelt, damit wir auch aufmerksam immer die ganzen Unterlagen lesen, ist diese Frage ja sehr spät angesiedelt gewesen und da waren vorgeschaltet Fragen zum Beispiel zum Prognosehorizont, zur Prognosegenauigkeit, zu F&E und so weiter und so fort. Und ich würde die Beantwortung, ob wir dort noch etwas adjustieren, ehrlich gesagt erstmal an den Einzelthemen diskutieren wollen, bevor wir uns grundsätzlich dazu äußern, ob wir überhaupt nichts ändern. Also ich kann es einfach im Moment nicht absehen, also ich habe keinen konkreten Punkt, aber wir haben auch in der letzten Sitzung mal diskutiert, ob man an der einen oder anderen Stelle vielleicht aus der Diskussion noch was für diese Differenzierung mitnehmen könnte. Und nochmal, das würde ich gerne abwarten, bevor ich jetzt sage, ich will nichts ändern, ich will doch was ändern. Sonst müssen wir diese Frage im Zweifel hinterher nochmal wieder aufmachen.
Ich meine, Sie müssten noch von einer ganz anderen Seite herkommen, wenn Sie die Ausgangsdebatte Ihrer Tätigkeit sich in den Hinterkopf zurückversetzen, in den vorderen Kopf, dass Sie eigentlich unterscheiden wollen oder sollen oder müssen zwischen dem, was das Gesetz fordert und was der Standard fordert, müssten Sie die K-Paragraphen eigentlich auf die wenigen eindampfen, die auch der Gesetzestext hat. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es im Moment mehr K-Paragraphen, als es der Gesetzestext hat. Und die K-Paragraphen, die im Moment über die expliziten Zusatzanforderungen an Kapitalmarktorientierten hinausgehen, müssten dann zumindest inhaltlich ja degradiert werden in Empfehlungen. Und ob sie dann an der Stelle so mit K als Empfehlung nur für die stehen bleiben, kann durchaus der Fall sein. Aber die Kategorisierung in Gesetzestext oder Zusatzempfehlungen müssen sie meines Erachtens auch gerade bei den K-Paragraphen im Hinterkopf behalten.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Wobei da für mich noch eine andere Facette mit ins Spiel kommt. Wir haben ja diesen Grundsatz der Informationsabstufung nach Art und Umfang des Unternehmens. Und hier könnte man argumentieren, wie gesagt, ich will die Diskussion nicht vorzeichnen, dass auch die K-Paragraphen, die sich vielleicht nicht unmittelbar aus dem Gesetzestext als explizite K-Paragraphen ergeben, als Konkretisierung dieses Grundsatzes gesehen werden könnten, an den Stellen, wo sie eben genannt sind. Aber das können wir, glaube ich, nur an den ganz konkreten Sachfragen diskutieren und schwer auf so einer ganz allgemeinen Ebene.
Und oder der Schritt von der Konkretisierung in das Add-on ist ja ohnehin noch zu bedenken und zu konkretisieren.
Deswegen meine Zustimmung zur ersten Bemerkung.
Ich habe allerdings hier diese Fragestellung an der Stelle jetzt ganz generell gesehen. Ich sehe in diesem zweiten Teil der Frage nicht jetzt schon inhaltlich an einzelnen Themen ausgerichtet, ob sich da noch was ändert, weil die kommen ja an geeigneter Stelle dann weiter hinter, werden die ja angesprochen.
Der Hintergrund jetzt meiner Äußerung war der zweite Satz in dieser Frage. Wenn ja, welche Änderungen sollen vorgenommen werden? Das heißt, an welchen Stellen soll hier die Informationsintensität oder der Umfang nach K, ja, nein, geändert werden? Und hier tue ich mich schwer, nein zu sagen, also dass nichts geändert werden soll, wenn wir an den einzelnen Sachfragen noch nicht vorbeigekommen sind.
Gut, also zusammengefasst, Unterscheidung K, nicht K bleibt. Im Prinzip bleibt sie von mir aus. Aber die Frage, die Sie angesprochen haben, Frau Knorr, ist natürlich im Raum seit unserer Diskussion um die Bindungswirkung von Standards. Wir müssen überlegen, wenn wir das machen wollen, was wir tendenziell gesagt hatten, dass wir Gesetz oder Gesetzesvorschrift, Konkretisierung und Empfehlung voneinander trennen wollen, uns überlegen, ob wir da eine Differenzierung einfügen, wenn es denn machbar ist.
Ja, das kommt ja auch schon relativ bald. Ich glaube, Frage 11, nachdem wir uns durch die Berichterstattung für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungen und Versicherung durchgekämpft haben.
Gut, also was K anbelangt oder nicht K, erstmal Zustimmung und das Weitere folgt später, sowohl inhaltlich wie auch für die weitere Kategorie.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Anforderungen. Hierbei erachten 12 von 15 Stellungnahmen die Kennzeichnung der unterschiedlichen Anforderungen für übersichtlich und zweckgemäß. Eine Stellungnahme möchte gerne die gesamten Regeln, die jetzt nur die kapitalmarktorientierten Unternehmen betreffen, in eine Anlage verschieben. Eine zweite Stellungnahme möchte dies zwar auch gerne, erkennt aber die damit verbundenen Probleme, dass halt auch der gesamte Text auseinandergerissen wird. Insofern ist die Antwort dann eher indifferent. Und eine weitere Stellungnahme geht dann noch einen Schritt weiter und wünscht sich getrennte Standards jeweils für die kapitalmarktorientierten und für die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen. Bei der konkreten Bezeichnung der einzelnen Textziffern mit einem K gibt es eine unterschiedliche Beurteilung. In einigen Stellungnahmen wurde genannt, dass diese Kennzeichnung klar, eindeutig und eindeutig ist. Andere Stellungnahmen wünschen sich noch da eine weitere Erläuterung, Konkretisierung im Text. Da ist jetzt die Frage 4. Möchte der Fachausschuss die Regeln, die nur die kapitalmarktorientierten Unternehmen betreffen, in einer Anlage darstellen, also sprich den Standard aufteilen? Sowohl Herr Ose als auch Herr Fink sehen das nicht als zielführend an und lehnen es daher ab.
Also ich finde die Bezeichnung mit dem großen K eigentlich ganz nett. Bedauere nach wie vor, dass ich bei der Sitzung nicht dabei war, wo alternative Darstellungsformen diskutiert worden sind. Das war bestimmt spannend. Aber ich denke, es sollte an irgendeiner Stelle stehen, was das K bedeutet. Das ist, glaube ich, hilfreich, aber der Punkt ist ja nicht neu. Das jetzt insgesamt aus einer als Anlage neben zum Beispiel die Vorschriften für Kreditinstitute und Versicherungen zu stellen, da wäre ich nicht so ganz glücklich damit. Also ich würde es eher im Standard selbst lassen.
Also wenn, dann müsste man es ja ausgliedern, weil es der Übersichtlichkeit dienet, sondern einen anderen Zweck kann es nicht haben. Und ich glaube, der Standard liest sich einfacher für die Anwender, wenn alles zusammen ist und der, der es nicht braucht, überspringt es halt. Also wenn, dann müsste man zwei Standards machen, das würde, aber das sehe ich jetzt hier nicht als Diskussionsgrundlage.
Wir hatten die Frage ja auch in der öffentlichen Diskussion, da kam das genauso ja eigentlich zurück, dass man das nicht als förderlich sieht. Gut.
Was glaube ich am Anfang ein bisschen durcheinander gegangen ist, in der Diskussion war eine mögliche Ausstrahlungswirkung jetzt für andere Unternehmen oder auch ein Verständnis, wenn man mal drüber schaut, wie sollen Kleine das denn leisten. Aber ich glaube, das ist mittlerweile so klar, was mit diesen Cars gemeint ist, dass das Thema eigentlich vom Tisch sein müsste.
Also nehme ich jetzt mit, dass die Regeln so bleibt, wie es bisher besteht, also keine Separierung. Die Frage 5 hatte Herr Kirsch ja schon gerade mit beantwortet, erstmal für sich, ob die Bedeutung des Kennzeichens K im Standard erläutert werden sollte. Herr Oser sieht und auch Herr Fink sehen, dass diese Erläuterung irgendwo im Standard erfolgen sollte. Das jetzt können wir die Frage noch weiterführen. Wenn es aufgenommen werden sollte, sollte es als eigene Texte vor oder sollte es sozusagen mit in der Präambel erläutert werden?
Ich denke, diese Erläuterung wäre sinnvoll. Und ohne jetzt die Historie genau zu kennen, würde ich es ganz gut finden, wenn es in der Präambel steht. Um klar zu machen, was K ist, im Unterschied zu Fett oder wie auch immer, also dann weiß jeder eigentlich von vornherein, um was es geht.
Das ist ja so ein klassisches Übergangsthema. Das wusste der geneigte Leser vorher nicht. Es stand nirgendwo. Okay, man konnte sich seinen Teil denken, aber wenn der Standard einmal jetzt in der Welt ist, ist es völlig klar.
Also würde jetzt die Bedeutung vom K nochmal vorne in der Präambel kurz aufgenommen werden und da erläutert werden. Dann würde ich jetzt zur Frage 6 kommen. Möchte der Fachausschuss die Standardanforderungen, die über das Gesetz hinausgehen, besonders kennzeichnen? Die Frage greift jetzt schon so ein bisschen die Diskussion vor. Wie soll damit überhaupt umgegangen werden? Mit diesem Bereich an der Stelle wäre jetzt einfach nur die Diskussion, sollen die speziell gekennzeichnet werden? Also es ist jetzt wirklich nicht, wie damit umgegangen wird, sondern rein ja, das Schriftbild, wie es dann dargestellt wird. Oder reicht es in dem Moment aus, wenn man die Empfehlungen, die es dann, also wenn man dazu kommt, dass alle Regelungen, die über das Gesetz hinausgehen, nur als Empfehlungen ausgestaltet werden können, dass man das dann entsprechend einfach nur im Text, im Wording entsprechend kenntlich macht? Oder sollte da noch prominent sozusagen ein E davor stehen, was oftmals vorgeschlagen wird? Also Herr Oser betonte eigentlich nochmal, dass es keine Regelungen geben darf, die über das Gesetz hinausgehen. Wenn es dann doch sein sollte, möchte er gern eine Kennzeichnung mit einem E haben. Herr Fink möchte das Ganze erstmal noch die Diskussion weiter nach hinten vertagen. Also er hatte da jetzt noch keine abschließende Meinung zu kundgetan.
Kann man denn diese Frage losgelöst von der Frage oder Entscheidung klären, wie man sich überhaupt zu dem verhält, ob man jetzt Sachverhalte empfiehlt oder vorsieht, die über das Gesetz hinausgehen, weil wenn ich mich dagegen entscheide, wenn ich sage, ich darf über das Gesetz hinaus entscheiden oder die Anwender binden, dann brauche ich es nicht kennzeichnen, aber wenn ich sage, ich darf das gar nicht und ich möchte das auch gar nicht, dann denke ich, muss man es kennzeichnen. Und dann ist die Frage, wie man es optisch darstellt. Ich meine, wenn wir jetzt K und E, das irgendwann wird es unübersichtlich.
abgesehen davon sind wir uns dann immer so sicher, dass wir alle einvernehmlich wissen, wo die Konkretisierung aufhört und der Zusatz anfängt?
Es kommt ja schwer hinzu, aber dann können wir mit großem E und kleinem E arbeiten. Nee, Spaß, Spaß beiseite.
Ich bin für Z wie ZK und was auch immer wie, oder bitte nicht in der umgekehrten Reihenfolge, aber so als Zusatz.
Ja, ja, aber Spaß beiseite. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, wir müssen erstmal die Frage klären, ob wir das überhaupt machen wollen. Ich hätte jetzt auch wieder fast einen Spaß erzählt, dass wir uns als Schüler immer gewünscht haben, Porsche zu haben und haben uns schon sehr genau über die Farbe unterhalten, obwohl der Porsche noch gar nicht so ganz in der Nähe war. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich fragen, wollen wir das überhaupt? Und dann ist die Darstellungsform, glaube ich, nachgelagert.
Ist es eine Frage des Wollens oder des Dürfens?
Aber da möchte ich die Frage gerne zurückgeben, weil Sie, Frau Dr. Knorr, oder der vorige das vorige Gremium hat sich ja sehr intensiv und ich glaube über mehrere Jahre mit diesem Lageberichtsentwurf beschäftigt. Und Sie werden sich ja auch etwas gedacht haben und diese Frage sich auch gestellt haben, weil wenn ich die Stellungnahmen lese, dann ist das relativ eindeutig. Die 90% der Stellungnahmen wehren sich gegen eine über das Gesetz hinausgehende Auslegung oder Vorschriften im Standard, einschließlich der WP, WPK und des IDW, also wirklich Rechtskundiger. Also was hat man sich, was waren die Beweggründe, die dazu geführt haben, Dinge in den Sachverhalt, in den Standard aufzunehmen, die offensichtlich über das Gesetz hinausgehen?
Das offensichtlich würde ich erstmal sagen, nicht unbedingt in allen Fällen, denn wie gesagt, der Übergang von Konkretisierung zu Zusatz ist personenabhängig gesehen. Und ein Beispiel könnte ich nehmen, wo wir gesagt haben, bei den Kapitalmarktorientierten gibt es eine Art Best Practice, die über das Gesetz hinausgeht und für die Kapitalmarktorientierten diese Best Practice jetzt nicht mal auch als mehr oder minder flächendeckend gegeben anzusehen, schien uns merkwürdig, etwas zu empfehlen, was jeder macht. Das kann man sich dann auch wirklich sparen. Und sicherlich haben wir vielleicht ein wenig für den einen oder anderen übers Kraut hinausschießend gedacht, dass wir auch der Verbesserung der Berichterstattung verpflichtet sind.
Also vielleicht eine Ergänzung aus der Arbeitsgruppe. Letztendlich hat diese Diskussion, ist es jetzt wirklich gesetzeskonform oder geht es darüber hinaus, nie in der Intensität stattgefunden, sondern es war eigentlich eher die Frage, so wie Frau Knoll das anspricht, wie sollte ein im Sinne des Adressaten guter Lagebericht ausschauen?
Vielleicht sollte man das tatsächlich nicht so abstrakt diskutieren, denn wie es schon angesprochen wurde, die Entscheidung, ob es über das Gesetz hinausgeht oder nicht, ist, glaube ich, nur in Einzelfällen wirklich einfach zu treffen. Beispiel hier, wenn Sie den Bericht über Strategien und Ziele sehen, das ist eindeutig etwas, was nicht im Gesetz steht, was sogar diskutiert wurde und dann im Laufe des Gesetzgebungsprozesses nicht hineingekommen ist. Also hier, und das ist gleichzeitig der Best-Practice-Fall, weil jedes kapitalmarktorientierte Unternehmen macht das, stellt auch Informationen dazu der Öffentlichkeit zur Verfügung, häufig aber nicht im Geschäftsbericht oder vielleicht manchmal schon, oder es ist halt die Frage, wie relevant ist ein Standard über Konzernberichterstattung hier, wenn er so etwas nicht umfasst. Bei anderen Themen finde ich es nicht ganz so einfach zu entscheiden, ob es Gesetz, Konkretisierung oder Empfehlung ist. Nehmen Sie Prognosebericht. Im Gesetz steht nur, es muss einer gemacht werden, es steht aber nicht da, was das genau ist. Da ist es aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht schwierig zu sagen, was ist da übers Gesetz hinausgehend? Oder ist es noch Konkretisierung? Hier haben Sie irgendwo viel mehr Schwierigkeiten, ein E oder ein Z oder sonst was dran zu schreiben oder zu sagen, das ist Gesetz. Von daher sollte man es vielleicht tatsächlich am Einzelfall überlegen, weil nur da können Sie genau festlegen, wie Sie es sehen als Ausschuss.
Ich glaube, wir müssen die Frage trotzdem ein klein wenig grundsätzlich diskutieren. Frau Knorr, Sie haben die Frage gestellt, wollen oder dürfen. Das würde ich verbinden mit der Frage einer Verpflichtung oder einer Empfehlung. Wir dürfen sicherlich nichts Verpflichtendes in den Standard hineinschreiben, was wir nicht dürfen. Bei den Dingen, die wir nicht verpflichten dürfen, würde ich mich aber trotzdem, oder sollten wir trotzdem darüber nachdenken, ob wir eine Empfehlung geben wollen, im Sinne eben von Best Practice. Ich kenne die ganze Diskussion, dass daraus sehr schnell abgeleitet wird, dass diese Empfehlungen zu faktischen Verpflichtungen werden, auch das könnte man klarstellen. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch eine politische Frage. Wir haben das ja in der letzten Sitzung sehr politisch diskutiert, auch bis in die Ebene Akzeptanz der Standards und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir sollten das zumindest andiskutieren, dann morgen nochmal weiter diskutieren, wenn wir vollzählig sind. Und auch mit dem IFRS-Fachausschuss mal diskutieren, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen. Es ist wirklich, wirklich fast eine Frage der strategischen Ausrichtung der Standards. Konkretisiert man vielleicht auch auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner gesetzliche Regelungen, geht man in die Richtung auch von Best Practice oder etwas offensiverer Qualität der Unternehmensberichterstattung. Also das ist glaube ich, wirklich eine strategische Frage.
Also die Frage 6 zielte er jetzt nur rein auf die formale Kennzeichnung ab, also noch nicht die Diskussion. Genau, sollte schon mal die Farbe des Porsches diskutiert werden, ohne jetzt, wie dicht ist man an Porsche dran, sich damit weiter zu beschäftigen, weil die Diskussion, denke ich mal, sollten wir morgen wenn alle am Tisch sitzen, alle Fachausschussmitglieder dann morgen führen und dann gucken, ob da ein abschließendes Ergebnis erzielt werden kann oder gegebenenfalls dann noch zu späterem Zeitpunkt da auch noch unter anderem dann mit dem IFRS-Fachausschuss da weiter diskutiert werden.
Mich würde schon mal so ein Bild interessieren, denn ich sag mal, 5 von 7 Mitgliedern sitzen ja hier und es ist ja jetzt eine zentrale Frage, ob wir sagen, wollen wir über das Gesetz hinausgehen oder nicht. Also meine Einschätzung wäre da relativ eindeutig, also über das Gesetz hinaus geht nicht. Als Standardsetzer, wenn wir an gesetzlichen Rahmen gebunden sind, müssen wir uns in dem bewegen und können nicht sagen, jetzt gefällt uns das Gesetz nicht, wir haben nur andere gute Ideen und die schreiben wir jetzt mal auf. Also das denke ich, so schön das wäre, da fiel einem dann viel ein, was unter Umständen schön und hilfreich und könnte einiges vielleicht ganz anders machen, aber der Rahmen ist da und in dem sollte man sich, denke ich, dann auch grundsätzlich mal bewegen.
Gilt das auch für eindeutige Kennzeichnung als Empfehlung?
Grundsätzlich auch das, weil ich dann schon die Sorge habe, dass das, was als Empfehlung gesehen wird, eine Eigendynamik entwickelt, die nicht mehr einzufangen ist. Und auch das Argument, ja, das ist aber Best Practice, das ist dann aber Best Practice von in der Regel nur von einer sehr kleinen Anzahl von Unternehmen und die dann runterzubrechen auf die Grundgesamtheit. Die Standards setzen eben nicht wenige Betroffene, sondern der Standardsetzer. Und jetzt kann ich nicht den Umweg gehen und sagen, ich gucke mir hier Best-Practice-Beispiele an und ziehe das dann über eine Empfehlung. Irgendwann habe ich es dann als Regel. Also
ich wollte die hoffnungsvollerweise halbwegs hilfreiche Anmerkung machen. Das gilt natürlich mit beiden Vorzeichen. Das heißt, wenn ich sage, ich darf nicht über das Gesetz hinausgehen, auch nicht mit zusätzlichen Schutzklauseln, nach meinem Verständnis jedenfalls. Denn ich kann jetzt nicht sagen, der Prognosebericht braucht von manchen nicht gemacht zu werden oder der Prognosebericht braucht in bestimmten Fällen nicht gemacht zu werden, denn er wird gefordert. Das heißt, auch schon unsere Weichspüler in Zeiten der Krise müssen nochmal daran gespiegelt werden, gehen wir da unterm Gesetz durch, um es mal so rum auszudrücken. Das kann also nicht nur immer nach oben gehen, sondern das muss neutral in beiden Richtungen gehen. Das großzügige Einfügen von Schutzklauseln steht dem Standardsetter auch nicht zu.
Zu den Differenzierungen oder zu den über das Gesetz hinausgehenden Kennzeichnungen. Da stellt sich die Frage, auch wenn man das macht, will man das nur nach dem Grundsatz der Informationsabstufung, will man das für nicht börsennotierte oder für nicht kapitalmarktorientierte und für börsennotierte machen, weil ich finde, es wird dann sehr unübersichtlich, wenn ich sage, wir haben den Grundsatz hier eine Empfehlung für kapitalmarktorientierte, dann kann man aber auch sagen, bestimmte Angaben empfehlen wir für die kleineren und dann schon, denke ich, verliert man den Überblick in diesem Standard. Also man muss sich schon genau...
Also ich denke, wenn man sich diesen gesetzlichen Rahmen da oder die gesetzliche Klammer auferlegen will, dann muss man sie auch nochmal ganz, ganz genau anschauen, wohin sie geht. Und ich meine aber auch, dass unser Auftrag doch durchaus die Weiterentwicklung der Rechnungslegung ist. Und insofern spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, auch Best Practice mit aufzunehmen, weil das dann letztendlich auch die Weiterentwicklung reflektiert.
Aber Weiterentwicklung erreiche ich doch eigentlich auch, wenn ich es empfehle.
Zum Leidwesen des einen oder anderen.
Ja. Gerade die Befürchtung, die geäußert wurde. Ja. Also die klare Kennzeichnung einer Empfehlung, wenn es denn eine ist, die führt natürlich auch möglicherweise zu einer höheren Bindungswirkung eines Standards, weil die zum Beispiel im Testat oder so keine Berücksichtigung oder bei der Würdigung des Einhaltens des Standards keine Berücksichtigung finden würde. Also wir würden hier schon auch die Möglichkeit haben, eine Differenzierung unter dem Aspekt einzubringen, ja, dass man sagt, das ist sozusagen eine zweite Stufe, die wir hier in die Standardsetzung einbringen.
Also wenn Sie dann einmal darauf abstellen, was das für die Prüfer heißt, bedeutet das ja unter der jetzigen Leitlinie des IDW, dass immer dann, wenn so ein E dran wäre, wie in jedem Prüfungsbericht, und das dann nicht eingehalten wird, in jedem Prüfungsbericht drinstehen würde, dass eben dem DRS XY nicht entsprochen wird, ja, aber gleichzeitig es keine Auswirkung auf den Bestellungsvermerk hat, weil gesetzeskonform. Ja, also das ist die Konsequenz. Ja. Also ein E bedeutet letztendlich, wenn dann viele das nicht einhalten, immer Berichterstattung im Prüfungsbericht. Mag okay sein, aber es ist ein Fakt.
Ja, ja, aber ohne E... Also wenn ein Beispiel Strategieberichterstattung, würden Sie es genauso sehen, oder? Oder würde das der Prüfer genauso sehen, weil er sagt, das finde ich nicht im Gesetz, kann ich auf dieser Basis keine Einschränkung vornehmen?
Ja, das ist dann eher die Frage. Ne? Also weil gerade in dem Bereich Lageberichterstattung, ne? Und unter Berücksichtigung der grundsätzliche ordnungsmäßige Konzernrechnungslegung, glaube ich nicht, dass wir dann da in die Richtung gehen könnten.
Zumal ja, wenn der Standard jetzt keine Kennzeichnung enthält und trotzdem in Gänze veröffentlicht wird, dann hat er ja quasi bindende Wirkung für den Bilanzierenden. Und dann wird der Wirtschaftsprüfer, wenn das trotzdem nicht, also wenn diese Stelle nicht umgesetzt worden ist, weil sie nicht im Gesetz steht, wird das wahrscheinlich härtere Folgen im Testat haben als wie.
Ne? Mein Verständnis meiner Berufskollegen, das sage ich bewusst vorweg, ist, dass sie damit den gesamten Standard großzügiger beiseite schieben, ja, weil sie sagen, er geht übers Gesetz hinaus. Und auf dieses Differenzieren, was denn nur wie, wo, was ist, lassen wir uns gar nicht erst ein. Aber nicht mit der Konsequenz, ist deshalb alles anzumahnen, sondern gar nichts anzumahnen.
Würde das auch für die Kennung Z gelten? Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich habe es am Anfang gar nicht so richtig ernst genommen. Je mehr ich drüber nachdenke, komme ich zu dem Schluss, dass ich das immer ernst nehmen muss, wenn Sie einen Vorschlag machen. Weil das ja relativ klar machen würde, dass es kein, also Empfehlung ist immer so ein bisschen sollen, heißt müssen, wenn können, während der reine Zusatz ja wirklich eine Frage ist, wäre es eben über die Mindestanforderungen hinaus noch schöner machen will, aus welchem Grund auch immer, kriegt hier bestimmte Hinweise, wie er das tun kann. Wir haben auch an anderer Stelle immer mal unterschieden, erinnere mich da an ein, zwei Rick-Diskussionen, auch in der Diskussion Anwendungshinweis oder Standard, Konkretisierung von gesetzlichen Regelungen oder aber auch Hilfestellung für den, der einfach wissen will, wie es geht. Und dieses, wenn man dann möchte, kann man es in die oder jene Richtung noch schöner machen. Da kann man drüber nachdenken, Herr Roth, ob das Aufgabe des Standard-Setters ist. Aber das wäre zumindest eine Argumentationslinie, wo man sowas vertreten könnte. Und um gerade diese faktische Verpflichtung zu umgehen.
Aber die Kenntlichmachung in dieser Richtung mit diesem Ziel, Herr Keller, ist tatsächlich auch vom IDW formuliert worden in der Stellungnahme und auch so wiedergegeben worden.
Aber nochmal, ich glaube, das könnte man auffangen. Also ich habe jetzt noch kein festes Ergebnis, aber wenn man so etwas machen würde und deutlich macht, dass eben dieses zum Beispiel Z bedeutet, dass es so eine Beschreibung von, also ich sag mal jetzt mal B-Note Best Practice wäre, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass daraus im Prüfungsprozess irgendwelche Konsequenzen rauskommen würden. Also Abzüge in der B-Note gibt es an anderen Stellen, aber ich glaube, beim Testat würde ich das so nicht sehen. Also auch nicht im Prüfungsbericht. Also es sei denn, dass nun jemand mal danach fragt, was weiß ich, Aufsichtsrat, wollen wir wissen, was ist denn da eigentlich mit diesen Z-Texte von, was habt ihr da gemacht? Aber oder würden Sie das als Standardbericht sehen?
Naja, ich würde schon so sehen, dass wenn wir so Z-Ziffern drin haben, ja, im gesamten Standardtext, dann ist ja eigentlich der Standard über 342 GOB für Konzern. Und dann würde der Prüfer schon berichten, dass der Standard nicht vollumfänglich eingehalten wird. Gleichwohl es keine Konsequenzen hat, weil eben gesetzeskonform. So läuft es bisher eigentlich auch.
Okay, da kommt man natürlich jetzt so in so technische Diskussionen rein, die aber wichtig sind. Ist das dann innerhalb des Standards? Ist das irgendwo eine Anlage zum Standard, die denn nicht mit zum Standard gehört? Frage, was veröffentlicht das BMJ und so weiter. Ne? Mhm.
Aber das, was Sie gesagt haben, ist heute schon so. Also berichtet wird ohnehin. Testatsauswirkungen, so habe ich es jedenfalls auch verstanden, hätte es aber nur, wenn es eine Vorschrift, Vorgabe des Standards ist, die unmittelbar aus dem Gesetz nachvollziehbar ist. Und deshalb kam das IDW auf die Idee, auch vorzuschlagen, was wir auch schon überlegt hatten, das so auch kenntlich zu machen, damit es mehr oder weniger leichter wird.
Aber nochmal, ich habe das, glaube ich, zu Beginn der letzten Sitzung mal gesagt. Ich glaube, dass es für den Standard enorm wichtig ist, dass er als Standard akzeptiert wird. Und da müssen wir mit solchen Themen ganz, ganz sensibel umgehen. Das ist jetzt so ein bisschen Flaggschiff auch für die neue Struktur des DSC. Insofern müssen wir das, denke ich, vermeiden jetzt mit aller Ausgewogenheit, dass durch bestimmte Positionierungen der gesamte Standard ein bisschen in Frage gestellt wird. So wie Sie es gerade sagten, naja, dann brauchen wir den Standard da insgesamt nicht in jeder Textziffer so ernst zu nehmen. Also ich wäre da sehr dafür, dass wir einen wirklich hart im HGB verorteten Standard haben und dann aber durchaus darüber nachdenken sollten, ob wir darüber hinaus Best Practice Empfehlungen geben, die wir nicht, also ganz explizit eben als nicht verpflichtend sehen. Denn das Thema Qualität der Unternehmensberichterstattung ist, glaube ich, ein extrem wichtiges und auch ein Thema, wo man, glaube ich, das eine oder andere durchaus bewegen kann.
Nicht, dass ich mich da unklar ausgedrückt habe, um Gottes Willen, wir sollten so eng wie möglich und so hart wie möglich einen Standard formulieren, der auch verbindlich wird. Wir kamen genau aus dieser Diskussion, wie kann man die Verbindlichkeit erhöhen, zu dieser Fragestellung. Ich persönlich sehe im Moment eigentlich eher an dem einen einzigen Punkt Strategie- und Zielberichterstattung, ein E oder Z oder sonst was, alles andere, glaube ich, lässt sich sehr gut argumentieren. Ja. Aber da kann man im Einzelnen nochmal drauf zurückkommen.
Ja, ich meine, der Punkt von Frau Knorr ist natürlich absolut valide. Da ist manchmal die Trennlinie gar nicht so ganz scharf zu ziehen. An vielen Stellen sollten wir das probieren. Und wenn es jetzt um Verbesserung der Qualität der Berichterstattung geht, müssen wir uns eben sehr genau überlegen, welchen Weg wir da gehen. Ob wir das selbst über einen Standard machen, wo wir dann vielleicht im Rahmen des HGB mal die Beulen ein bisschen stärker spielen oder ob das eben auch der Weg über den Gesetzgeber ist, wo man bestimmte Dinge diskutiert und sagt, das ist aus unserer Sicht eben qualitativ hochwertige Berichterstattung und überleg mal, ob du das ins Gesetz hineinnimmst. Und wenn wir da den expliziten Hinweis haben, dass das eben gerade aus verschiedenen Gründen nicht gewünscht ist, dann sollten wir da schon sehr vorsichtig sein.
Dann würde ich jetzt nochmal zur eigentlichen Ausgangsfrage zurückkommen. Sollen die dann gekennzeichnet werden, also mit einem E, mit einem Z? Oder zieht man diese, die über das Gesetz hinausgehenden Teile komplett raus, macht es wie in alten oder in anderen DRS, dass man da einen Delegeveränderteil hinten anfügt oder also sprich eine Anlage noch dazu gibt? Oder formuliert man die Texte von entsprechend so, wenn das Unternehmen möchte, kann es auch über beispielsweise Strategie berichten?
Ja, ist schwierig. Also nochmal, ich glaube, wir können sie erst entscheiden, wenn wir die Sachverhalte sehen. Wir kommen natürlich jetzt auch wieder in eine schwierige Diskussion. Also es klingt, glaube ich, recht deutlich mit, dass ich mich da durchaus mit anfreunden könnte, Best Practice-Zusätze zu formulieren. Die Frage ist aber, ob das umfassend ist. Also wir sortieren ja im Moment nur Dinge aus dem Standard, zum Beispiel Strategieberichterstattung. Vermutlich, mal schauen, wenn wir an dem Punkt vorbeikommen, das könnte man sich dann als Zusatz vorstellen. Herr Roth, Sie haben das gerade so schön gesagt, wenn man da anfängt, darüber nachzudenken, kommt man natürlich auf sehr unterschiedliche Ideen, wie man die Berichterstattung noch verbessern könnte. Und dann vor allen Dingen auch die Frage, wie das technisch in so einem Standard gehandhabt werden kann. Also wie gesagt, das ist eine Frage, da glaube ich, der einzelnen Sachverhalte. Jetzt nur die Strategieberichterstattung, wenn wir sie dann tatsächlich anders sortieren wollen, müssen wir inhaltlich noch diskutieren, jetzt als Zusatz und als Anhang oder sowas, das ist dann, glaube ich, zu prominent. Also müssen wir sehen, was wir wirklich wollen.
Also ich habe schon ein Problem mit dieser Orientierung an Best Practice, denn Best Practice, denke ich mal, leiten wir hier ab von Kapitalmarktorientieren, von börsennotierten Unternehmen. So, und die haben einen guten Grund, warum sie so informieren, wie sie informieren. Und es gibt aber darunter eben viele Unternehmen, die auch gute Gründe haben, warum sie das gerade nicht tun. Und denen jetzt sozusagen die Pflicht auch aufzuerlegen, also da die nicht gesetzlich vorgegeben ist, da tue ich mich also wirklich schwer mit.
Herr Rothe, glaube ich, da sind wir ganz beieinander. Es geht überhaupt nicht um eine Pflicht, sondern ich hatte es gerade versucht so zu formulieren, wer das dann machen möchte, kriegt da zumindest mal eine Idee, wie es aussehen könnte. Ich weiß, es ist schwierig.
Ich wollte sagen, das Eis ist dann sehr dünn, auf dem man da unterwegs ist, wie lange das hält und wo die Leute dann durchbrechen und sagen, jetzt bin ich doch nass geworden. Und
aber nochmal, derjenige, der es tun will, kriegt eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob das Aufgabe eines Standardsetters ist, weil ich mache ja auch Berichterstattung und die Berichterstattung des Best Practice ändert sich ja relativ schnell, auch vor dem IAS-Hintergrund und wir gucken dann natürlich auch immer mal, was macht die Konkurrenz und ich weiß nicht, Sie kriegen da halt auch so eine Dynamik in den Standard, Sie müssen den eigentlich dann, nicht jährlich, aber halt alle paar Jahre mal anpassen. Frage, ist das sinnvoll?
Es gibt sehr viele Leute, die im Gegensatz zu mir propagieren, dass Standardsetter, nicht zuletzt auch im Lagerbericht, bestimmte Kennzahlen vorgeben sollten. Ich bin insofern dagegen, weil Kennzahlen einer gewissen Dynamik unterliegen und einem gewissen Modetrend und dass insofern wir eigentlich uns da raushalten sollten. Aber es gibt sehr prominente Vertreter dessen, dass sich Standardsetter mit Kennzahlen amüsieren sollten.
Also dann würde ich jetzt erstmal für die Frage mitnehmen, dass wir die Kennzeichnung oder wie dann mit den Paragraphen umgegangen wird, die über das Gesetz hinausgehen, an der konkreten Stelle diskutieren, wo wir dann auf einen Sachverhalt stoßen, der als so eingeordnet wird, dass er über das Gesetz hinausgeht. Also dass wir jetzt die Frage, ob wir es kennzeichnen, dass wir das an späterer Stelle im weiteren Diskussionen, wo wir dann an verschiedenen Positionen da sind, dann drauf nochmal zurückkommen.
Ich würde es in der Formulierung nicht immer an der Frage festmachen, ob das übers Gesetz hinausgeht. Also ich glaube, das haben wir eh als Rahmen. Und also nochmal das dann an den einzelnen Textziffern im Detail durchzudeklinieren, ob nun ganz konkrete Berichtsinhalte noch 2 Millimeter links oder rechts der Linie sind, dürfte schwierig werden. Ich würde es einfach daran festmachen, ob wir über die Anforderungen hinaus auch Empfehlungen oder Zusätze formulieren wollen.
Gut, also keine generelle Festlegung jetzt in dem Moment, sondern wir kommen nochmal drauf zurück.